Hintergrundinformationen, die sie brauchen, damit sie auch alles, was sie lernen können, effizient dann auch lernen werden. Zur Organisation ganz kurz. Wer von Ihnen ist Masterstudent schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Gegenprobe, wer ist Bachelorstudent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das schaut so aus, als ob das alle waren. Sehr gut, das finde ich wichtig, dass man am Anfang der Vorlesung, gerade wenn es so früh ist, sich so ein bisschen aktiviert. Deswegen auch die Übung mit dem Händchen heben. Wir werden es auch beibehalten als didaktisches Konzept. Guten Morgen. Sie sind Bachelorstudentin? Ja. Und auch im Verkehrschaos stecken geblieben, genauso wie der Dozent. Nein? Ja, ja, genau, ich auch. Das werden wir auch so beibehalten als didaktisches Konzept. Das heißt, morgens werden wir uns immer so ein bisschen kurz mal aufwärmen, um dann auch genügend fit im Kopf zu sein, um das alles mitnehmen zu können, was hier vorne Ihnen dann erzählt wird. Okay, die meisten von Ihnen, gehe ich jetzt mal von aus, sind Medizintechniker. Wer ist Medizintechniker? Okay. Andere Studiengänge, wer ist Elektrotechniker? Ja, einer. Sehr gut. Guter Mann, ich habe auch Elektrotechnik studiert. Informatiker, willkommen. Ion Kahler, guten Morgen. Auch die Zwischenstudiengänge sind vertreten. Computational Engineering, Life Sciences. Einer aus dem Maschinenbau, keiner. Der hat mir extra geschrieben, dass er in den Kurs rein will. Jetzt ist er nicht da. Sowas. Na gut. Okay. So viel zum für mich Wissen, wo sich das ungefähr zusammensetzt, zur Information. Falls die Größe des Kurses so bleibt, denke ich, dass wir am Ende der Vorlesungsveranstaltung, also im Prüfungszeitraum, eine mündliche Prüfung mit 30 Minuten Dauer durchführen werden. Darauf gebe ich Ihnen aber noch nicht Brief und Siegel, das werde ich davon abhängig machen, wie viele sich dann tatsächlich für die Prüfung im Univis bzw. in meinem Campus anmelden. Wenn es mehr als 20 sind, werden wir eine schriftliche Prüfung durchführen. Und egal, was Sie in den verschiedenen Studiengängen brauchen, ich kann Ihnen für 2,5 ECTS oder für 5 ECTS oder für 3 ECTS, also alles bis zu 5, einen entsprechenden Schein ausstellen. Ich stelle natürlich Ihnen allen gerne den Schein über 5 ECTS aus, dann gibt es eben die Vorlesung, Vorlesungsfragen in der Prüfung und zusätzlich noch die bisschen was über die Übung. Weniger, aber Sie müssen sicherlich auch die Konzepte, die Sie in den Übungen durchnehmen, dann zusätzlich verstehen und in der Prüfung beantworten können. Genau, zur Vorlesung und Übung. Vorlesung haben Sie gefunden, ist hier morgens, Dienstag, 8.15 Uhr im H6. Das ist meine E-Mail-Adresse. Sie können sehr gerne schreiben, falls Sie irgendwelche Fragen haben oder gerne auch Anmerkungen zur Vorlesung. Und ganz wichtig, Rechtschreibfehler oder Formelzeichenfehler. Letztes Jahr hat die Evaluation von Ihren Kollegen ergeben, dass der Hauptkritikpunkt an der Vorlesung war, dass die Vorlesungsfolien in Englisch waren und die Vorlesungssprache Deutsch. Wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, die ganzen Vorlesungsunterlagen auf Deutsch zu übersetzen und gehen schwer davon aus, dass wir noch einige Fehler drin haben. Ich habe gestern Abend noch einige gefunden, deswegen habe ich das Handout auch nochmal ausgetauscht. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fehler sehen. Wir sind gerne bereit, natürlich das auszutauschen und dann auch die aktuellen Folien ins Stud.on zu stellen. Das auch für Sie als Information. Wir haben den Stud.on-Kurs zur biomedizinischen Signalverarbeitung eingerichtet, wo Sie zum einen die Folien finden. Sie müssen einmal kurz sich anmelden. Wir möchten nur ein bisschen das Wissen, den Überblick haben, wer sich alles für den Kurs anmeldet. Und dann haben Sie freien Zugriff auf die Kursmaterialien. Ich werde es immer so handhaben, dass ich möglichst am Freitag, spätestens am Wochenende vor der jeweiligen Veranstaltung das Handout zur Veranstaltung ins Stud.on stellt, das heißt, das können Sie sich am Montag in Ruhe ausdrucken und Dienstag früh dann schon die entsprechenden Unterlagen haben, um sich Notizen zu machen. Nach der Vorlesung, nur zur Information, werde ich dann aber die aktuellen Folien, falls wir irgendwas ändern müssen, falls noch Informationen dazukommt oder ich was rausnehmen möchte, ins Netz stellen, die dann prüfungsrelevant sind. Also es gibt wer sich schon mal angeschaut hat, immer eine Version, da steht hinten ein Suffix Prelim dran, das heißt Preliminary. Das heißt, das wird sich noch ändern eventuell, das, was ich dann danach in Stud.on einstelle, sind dann die endgültigen Vorlesungsunterlagen. Aber das wird sich im Zaum halten, also da wird nicht allzu viel geändert werden und vom Inhalt sowieso relativ wenig. nur damit Sie da durchblicken, was da so der Ansatz ist. Meine Vertretung ist der Patrick Kugler, sitzt hier vorne. Steh doch mal auf, Patrick. Sag doch mal Hallo. Werden Sie auch sicherlich öfter in den Übungen sehen, weil er und die Heike gemeinsam, Heike, kurz mal winken, aber werden Sie oft genug noch sehen in den Übungen. Die beiden werden die Übungen bestreiten und hauptverantwortlich die Heike. Wenn Sie da irgendwelche Fragen dazu haben, wie gesagt, die direkt die Durchführung betreffen, gerne an die Heike oder den Patrick wenden. Guten Morgen. Auch im Verkehr stecken geblieben?
Ja.
Okay. Ja, ich auch, deswegen. Sei das verziehen. Danke, also setzt euch doch wieder. Was wollte ich dazu noch sagen? Genau, zu den Fragen, die Sie den Dozenten oder den Übungsleiter stellen können, bitte nutzen Sie auch im Stud.on das Forum, um allgemeine Fragen, die alle betreffen, zu stellen. Also wenn Sie irgendwie wissen wollen, ob der Milchsäurezyklus relevant ist, keine Angst, der kommt nicht dran, dann stellen Sie das bitte im Stud.on-Forum, weil dann wissen gleich alle Bescheid, was wir uns dann auch für die Prüfung zurechtlegen, damit dann alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ich werde solche Fragen auch nicht individuell beantworten, weil wir eben, wie gesagt, für die Prüfung gleichmäßige Voraussetzungen schaffen wollen. Gut. Zur Organisation gehört dann noch die Literatur, die Sie lesen können. Dazu ein Kommentar. Diese gesamten Vorlesungsunterlagen bzw. die Konzeption der Vorlesung habe ich von einem Kollegen von mir übernommen, von Herrn Rangajan. Das habe ich nicht gemacht, weil ich zu faul bin, um meine Vorlesung zu konzipieren oder sonst irgendwas, sondern das habe ich gemacht, weil der Herr Rangajan einer der Größen in der biomedizinischen Signalverarbeitung ist. Das heißt, die Vorlesungsunterlagen, die Sie hier bekommen, beziehungsweise auch die Konzeption der Vorlesung ist über vielleicht 20 Jahre evolviert. Das heißt, was Sie hier bekommen, ist wirklich, würde ich sagen, Top-of-the-Notch-Ausbildung, was biomedizinische Signalverarbeitung anbelangt. Natürlich habe ich das noch ein bisschen angereichert mit aktuellen Dingen, die in der biomedizinischen Signalverarbeitung passieren. Das will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, was in den letzten 3, 4, 5 Jahren vielleicht an Publikationen herausgekommen ist. Und wir werden das auch besprechen im Rahmen der Vorlesung. Aber prinzipiell können Sie den Herrn Rangajan als Urheber der Konzeption der Vorlesung ansehen. Der Herr Rangajan ist auch ein für mich wichtiger Mensch. Der hat auch in derselben er lehrt an derselben Universität, an der ich promoviert habe, in Calgary in Kanada. Kenne ich also auch persönlich und habe ihn auch persönlich gefragt, ob ich seine Vorlesungsunterlagen benutzen darf. Das Gute für Sie ist, dass es zu der Vorlesung dann ein hervorragendes Buch gibt. Steht hier oben angemerkt: Biomedical Signal Analysis, a Case Study Approach. Davon gibt es wenige Exemplare in der Universitätsbibliothek. Falls Sie keines mehr bekommen sollten für die langfristige Ausleihe und eines haben möchten, lassen Sie es mich wissen. Ich kann der Universitätsbibliothek anweisen, dass sie mehr Exemplare davon besorgt. Aber gleich angemerkt, es gibt momentan, schreibt er an einer zweiten Edition des Buches. Also vielleicht werde ich dann nochmal nachhaken, wie lange die noch dauert, um dann vielleicht etwas später zu bestellen und dann wirklich die ganz aktuellen Dinge zu haben. Gut, so viel zur Organisation. Gibt es dazu Fragen? Noch keine Fragen? Also ich hoffe, dass das dann beim Stoff kommt. Ich versuche so ein bisschen Interaktion reinzubringen. Es ist natürlich so, dass das hier eine Vorlesung ist. Das heißt, wir müssen viel Stoff rüberbringen. Dementsprechend werden Sie die meiste Zeit mich reden hören. Aber wenn Sie irgendwas haben, mich unterbrechen wollen, Fragen stellen, dazu bin ich natürlich nur zu gern bereit. Gut, ein bisschen Einführung. Worum geht es hier eigentlich? Erstmal zur Definition. Biomedizinische Signale übertragen grundlegende Informationen über das Wesen und den Zustand des untersuchten lebenden Systems. Durch geeignete Verarbeitung dieser Signale werden nützliche physiologische und klinische Informationen erzielt. Also die Idee ist so ein bisschen, jeder von uns generiert biomedizinische Signale. Wenn Sie hoffentlich alle gesund sind, sind diese biomedizinischen Signale so wie in der Normalverteilung der Bevölkerung als gesund anzusehen, also physiologische Prozesse. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel eine Herzklappenverengung haben oder eine ganz einfache Grippeerkältung, dann wird sich ein biomedizinisches Signal verändern. Im ersten Fall wird sich Ihr Herzton zum Beispiel verändern oder Ihr EKG, das Elektrokardiogramm. Und wenn Sie eine Erkältung haben, dann ändert sich ein ganz einfaches Signal, nämlich die Körpertemperatur. Ich kann Ihnen ein ganz einfaches biomedizinisches Signal zeigen, was wir auch in der Vorlesung kennenlernen werden, was Sie auch messen lernen werden und was Sie auch analysieren lernen werden. Wenn Sie mal die zwei Finger in der Bacardi-Geste so nehmen, ja, machen Sie das ruhig mal, nehmen Sie mal die zwei Finger, überstrecken den Hals ein bisschen nach hinten und halten die zwei Finger hier so an die Halsschlagader. Ich hoffe, Ihr Puls ist ein bisschen niedriger als meiner. Ich schätze mal, meiner ist ein bisschen so bei 90. Das heißt, ich habe ein bisschen Adrenalin im Körper. Adrenalin ist ein Hormon und Adrenalin sorgt dafür, dass das Herz schneller schlägt. Und das sind so die Dinge, die wir in der Vorlesung konzeptionell kennenlernen werden, nämlich welche Botenstoffe gibt es, welche physiologischen Prozesse gehen im Körper vor, um bestimmte andere Prozesse zu steuern, wie zum Beispiel die Herzschlagrate. Wir werden kennenlernen, wie man diese Prozesse misst und wie man die dann analysieren kann, um daraus abzuleiten, ob wir physiologisch gesund das Signal betrachten oder ob wir pathologische Prozesse betrachten, die sich vielleicht von der Norm unterscheiden und deswegen eine Indikation dafür geben, dass wir einen Patienten einer genaueren Behandlung unterziehen müssen. Also, Inhalt, habe ich gerade schon angerissen, sind die Grundlagen und wichtigen Konzepte von Generation. Das wird unser erstes Kapitel sein. Wie entstehen Biosignale? Was für Biosignale gibt es? Und was für Eigenschaften haben die? Von Messung von Biosignalen, welche Möglichkeiten habe ich, Biosignale zu messen? Was gibt es für wichtige Grundlagen über Elektroden zu wissen zum Beispiel? Und die Analyse von biomedizinischen Signalen, also welche Tools können wir Ihnen an die Hand geben, sowas wie eine Toolbox, so einen Bauchladen, wo Sie dann einzelne Algorithmen, Messmöglichkeiten herausnehmen, um sich dann an eine bestimmte Aufgabenstellung heranwagen zu können. Denn was wir Sie in die Lage versetzen wollen, ist für konkrete Problemstellungen der biomedizinischen Signalverarbeitung eigenständig Lösungen zu entwickeln und bekannte Lösungen auf ihre Funktionsfähigkeit zu untersuchen. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass sich eine Ihrer Kollegen aus der Medizintechnik vor etwa 2,5 Jahren mit einem Kollegen aus der Medizin zusammengesetzt hat und die ins Gespräch gekommen sind und selber draufgekommen sind, dass es für die Messung eines bestimmten Nerves, der unterhalb des Ohrs verläuft, momentan nur Methoden gibt, diesen per invasiver Elektronik zu kontaktieren. Also da wird tatsächlich eine Elektrode bisher im klinischen Umfeld in den entsprechenden Nerv platziert und dort dann das elektrische Signal gemessen. Und dieses elektrische Signal kann Rückschlüsse über Epilepsieanfälle zum Beispiel geben. Der Nerv wird dann auch stimuliert, um solche Anfälle zu vermeiden. Und die beiden haben sich gedacht, der eine Ingenieur, Mensch, wieso wird es denn kontaktiert? Wieso wird denn da jemanden in die Haut gestochen und ein Nerv kontaktiert? Das Ganze kann ich doch auch mit Elektroden machen und nicht invasiv über die Körperoberfläche. Und dann haben sie daraus eine Idee kreiert, haben Anträge geschrieben, haben sich öffentliches Geld akquiriert, über 2 Millionen Euro, haben damit klinische Studien durchgeführt und haben jetzt gerade im Juni oder im Juli, müssen Sie den Herrn Höller mal dazu fragen, der weiß das genau, ein Produkt als Medizinprodukt lizenziert, was jetzt dann auf den Markt kommt. Und von dem erwartet wird, dass es die Behandlung von Epilepsie über diese Nervkontaktierung, über diese Nervstimulation entscheidend verändern wird. Das war vor meiner Zeit, bevor wir diese Vorlesung gelesen haben. Was ein konkretes Ergebnis aus dieser Vorlesung zum Beispiel ist, und da bin ich relativ stolz drauf, ist ein Beitrag für eine internationale IEEE-Konferenz, also die Vereinigung der weltweiten Ingenieure. Dieser Beitrag ist entstanden von einem Kollegen von Ihnen, der letztes Jahr in der Vorlesung saß, Stefan Gradl, innerhalb meiner Gruppe entstanden. Und Stefans Idee, die er hier in der Vorlesung mit den verschiedenen Dingen, die er gelernt hat, kreiert hat, war, ein biomedizinisches Signal zu messen, nämlich das EKG. Und das hat er gemessen mit sogenannten Schimmersensoren. Diese Schimmersensoren sind kleine Boxen, die biomedizinische Signale messen können, EKG, EMG, Bewegung, was das genau ist, werden wir alles noch besprechen im Rahmen der Vorlesung. Und die können diese Daten dann per Bluetooth an ein Auswertesystem übertragen. In dem Fall war eine der Novelties, also eine der Innovationen, dass er sein System auf ein Android-Smartphone bzw. ein Android-Tablet übertragen hat, um die Signale dort zu analysieren. Was macht diese Analyse? Als erster Schritt werden mal aus dem fortlaufend gemessenen EKG-Signal einzelne Herzschläge, also die QRS-Komplexe, was es genau ist, werden wir noch sehen. Sieht prinzipiell so aus. Extrahiert mit einem Verfahren, das Sie in der Vorlesung kennenlernen werden, mit dem Pan-Tompkins-Verfahren. Und dann werden diese einzelnen QRS-Komplexe analysiert. Das heißt, wir messen da zum Beispiel den Signalhub, wir messen zum Beispiel die Signaldauer und wir messen noch viele andere Parameter mehr, die Sie auch im Rahmen der Vorlesung kennenlernen werden. Und mithilfe dieser ganzen Parameter und einem Verfahren, das da Klassifikation heißt, das habe ich jetzt vergessen, wird dann am Ende klassifiziert, ob Sie einen physiologischen oder einen pathologischen Prozess vorliegen haben. Das heißt, das System, Ihr Android-Smartphone, ist automatisch in der Lage, Ihnen jeden einzelnen Herzschlag zu klassifizieren und dann auch zu sagen, war das ein normaler Herzschlag oder war das irgendwas out of the order. Und wenn das System dann detektiert, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist das natürlich eine wichtige Information, die dann über so ein Smartphone automatisch an den Arzt übertragen werden kann, um denen in der Anamnese von Patienten zum Beispiel über 24 Stunden EKGs zu helfen. Und früher hat man da irgendwelche Kästen mit sich rumtragen müssen. Heute ist das eine Kontaktierung mit zwei Elektroden, die braucht man immer noch, aber sowas kann man sich ja vorstellen, dass man das in Zukunft in ein Shirt integriert. Das sind Dinge, die wir auch in unserer Gruppe machen. Und dann einfach nur ein Shirt anzieht, sein Smartphone in der Tasche hat und für Patienten, die an Arrhythmien zum Beispiel leiden, ein tragbares Analysesystem hat, was eben diesen Patienten abnimmt, erstmal ein teures medizinisches Gerät kaufen zu müssen und zum Zweiten irgendwas mit sich rumtragen zu müssen, was sie nicht sowieso im täglichen Leben brauchen. Stichwort Stigmatisierung, Stichwort Einfachheit der Benutzung. Ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Den Studenten, den Stefan, haben wir damals angeboten, wenn er die Idee umsetzt und einen Beitrag für diese Konferenz schreibt, für diese IEEE-Konferenz, dann zahlen wir ihm die Reise. Das Angebot möchte ich immer noch offen halten, aber ich behalte mir dann vor, nur die ersten drei oder so mitzunehmen, weil dann wird es teuer. Weil wir haben ihm nämlich die Reise nach San Diego gezahlt, haben ihn auf die Konferenz mitgenommen und falls sich sowas auch motiviert, mal an einen schönen Ort zu fahren, in dem Fall war es in San Diego, die nächste dieser Konferenzen ist in Osaka und falls Sie dieses wissenschaftliche Feld mal ein bisschen näher kennenlernen wollen, das kann man am allerbesten auf so einer Konferenz, das ist eine riesengroße Konferenz mit 1600 bis 2000 Beiträgen je nach Jahr, dann sind Sie herzlich eingeladen, das Gleiche wie er zu tun. Gut, ich hoffe, ich habe Sie so ein bisschen anspitzen können, was wir hier alles Interessantes machen und was Sie aus dieser Vorlesung rausziehen können. Jetzt will man dann so langsam mehr in den Stoff gehen. Gut, erstmal ein bisschen was zur Beschaffenheit biomedizinischer Signale. Jeder Körper ist natürlich zusammengesetzt aus einzelnen Systemkomponenten. Das heißt, Sie haben mal dieses Gebilde menschlicher Körper und dieser menschliche Körper enthält natürlich sehr, sehr viele Subsysteme. Zum Beispiel Nervensystem, kardiovaskuläres System, also Herz-Kreislauf-System und das muskuloskeletale System. Und jedes dieser Systeme wiederum ist aus einzelnen Unterkomponenten zusammengesetzt, die wiederum einzelne biomedizinische Signale erzeugen. Also das muskuloskeletale System, wie es im Namen schon steckt, setzt sich aus Muskeln und dem Skelett zusammen. Muskeln generieren zum Beispiel ein biomedizinisches Signal, das Vibromyogramm heißt. Also wenn Sie die Muskulatur bewegen, dann entsteht über die Bewegung, über das Rutschen der Sarkomere übereinander ein Vibrationssignal, was Sie auch messen können mit entsprechenden Messeinrichtungen. Das werden wir in der Vorlesung zeigen. Beim Skelett ist es so, dass Sie auch bei der Bewegung des Skeletts biomedizinische Signale messen können, nämlich zum Beispiel bei pathologisch veränderten Kniegelenken, also wenn da eine Veränderung des Kniegelenks vorliegt, zum Beispiel eine Arthrose, dann können Sie auch das Reiben des Kniegelenks extern messen und damit einen Rückschluss über die Veränderung des Knies geben, ohne dass Sie da vielleicht eine Operation durchführen müssen. Also die Idee ist immer, physiologische Prozesse generieren biomedizinische Signale und pathologische Prozesse genauso. Wir können mit der biomedizinischen Signalmessung extern nicht invasiv messen und dann vielleicht Informationen an den Arzt bereitstellen, die er sonst nur durch eine entsprechende Operation bekommen hätte. Hier ist nochmal als Beispiel das Herz-Kreislauf-System als einzelnes System aufgeführt. Und dieses Herz-Kreislauf-System arbeitet natürlich auch mit einzelnen Unterprozessen. Also hier wird zum Beispiel Blut rhythmisch durch den Körper gepumpt. Das ist der große Blutkreislauf, der systemische Kreislauf, um den Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Im Pulmonalsystem, also das kleine Herzsystem, wird dann Blut durch die Lungen gepumpt, um das mit Sauerstoff anzureichern. Wie das alles genau zusammenhängt, welche biomedizinischen Signale da erzeugt werden und auch wie das genau sich in der elektrischen Charakteristik äußert, werden wir alles später noch kennenlernen. Das habe ich vorhin schon angerissen. Wir wollen unterscheiden mit diesem biomedizinischen Signalanalyseverfahren physiologische Prozesse, also Nervenhormonstimulation, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, dass wir zum Beispiel mit Adrenalin die Geschwindigkeit oder die Frequenz des Herzens steuern können. Es gibt dann natürlich auch ein entsprechendes Hormon, das inhibitiv wirkt, also das den Herzschlag dann wieder verlangsamt. Und so funktioniert die Steuerung dieses Herzschlages bei erhöhter Belastung, höherer Herzschlag, bei niedrigerer Belastung, eben niedrigerer Herzschlag. Alles gesteuert durch die Hypophyse im Gehirn und ausgeprägt dann dadurch, dass dieses Hormon auf den Sinusknoten des Herzens wirkt und da eben den Herzschlag verlangsamt oder verschnellert. Wenn wir alles noch genauer sehen, wie das funktioniert. Genau, wir haben natürlich Inputs und Outputs. Inputs sind eben solche Hormonsteuerungen zum Beispiel. Outputs sind dann die entsprechenden Reaktionen des Körpers, die wir dann auch messen können. Und natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel über Muskeln sprechen, ausgelöste Aktionen. Das heißt, wenn ich dem Muskel einen Impuls gebe, er soll sich doch bitte kontrahieren, dann wird er das dann hoffentlich auch tun, wenn keine pathologische Veränderung vorliegt, zum Beispiel ein Absterben von einzelnen Muskelfasern. Das ist so eine pathologische Erkrankung, die äußert sich dann auch in den biomedizinischen Signalen, die wir messen können. Genau. Und diese biomedizinischen Signale können dann physikalisch sein, also zum Beispiel die Kraft, die wir in Muskeln erzeugen, elektrisch, ganz einfach das, was wir meistens messen, elektrische Signale, wie zum Beispiel das EKG, und biochemisch, also wie gesagt, Hormonsteuerung oder Steuerung über Neurotransmitter. Was wir hoffentlich immer sehen wollen, sind physiologische Prozesse, wenn es sich dann verändert, pathologische Prozesse, dazu habe ich genügend gesagt, und pathologische Prozesse werden dann gewöhnlich mit Signalen begleitet, die wir nicht invasiv extern messen können, um dann Rückschlüsse über das System im Körper treffen zu können, ohne invasiv da Messungen vornehmen zu müssen. Und dazu muss ich aber natürlich wissen, wie mein biomedizinisches System denn in der gesunden Form aussieht, um das genau verstehen zu können, um Unterschiede berechnen zu können. Und das ist auch was wir durchnehmen werden, nämlich wie sehen denn biomedizinische Signale in der gesunden Form aus. Beispiel eines pathologischen Prozesses, werden Sie alle kennen, gehen wir relativ schnell durch. Wir haben erhöhte Körpertemperatur, das Ganze kann ich qualitativ messen, indem ich einfach die Hand auflege. Idealerweise lassen Sie sich die Hand von jemand anderem auflegen, denn wenn Sie Fieber haben, ist natürlich auch Ihre Handtemperatur erhöht und dann haben Sie, da Sie relativ mit Ihren Nervenzellen messen, natürlich ein Problem, das dann bei sich selbst festzustellen. Besser ist es natürlich, das Ganze mit Messsystemen durchzuführen. Dieses Messsystem, Thermometer, gibt es schon 150 Jahre lang. Damit können wir eine quantitative Messung durchführen, nämlich im einfachsten Fall erstmal abends, bevor man ins Bett geht oder morgens, wenn man aufwacht, um festzustellen, ob man Fieber hat, eine Messung. Das ist ein Skalar, das ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt erhebe. Wenn Sie jetzt ein ganz gewiefter Forscher sind oder ein ganz interessierter Forscher, dann gibt es da Leute, die implantieren sich körperinterne Fühlsensoren, also Temperatursensoren zum Beispiel oder Drucksensoren oder ähnliche Sensoren, um dann kontinuierliche Messungen bereitzustellen. Ist wahrscheinlich der Ausnahmefall, wird aber in der Forschung durchaus durchgeführt, auch Elektroden zum Beispiel in Tiere zu implantieren, um da genaue Informationen über physiologische Prozesse zu bekommen. Aber wollen wir sicherlich jetzt nicht vertiefen. Normalerweise haben Sie, wenn Sie zum Beispiel leider dann vielleicht im Krankenhaus liegen, kontinuierliche, diskrete, also zeitkontinuierliche Messungen, die aber an diskreten Zeitpunkten durchgeführt werden. Also jetzt spannend, also natürlich nicht zeitkontinuierlich, sondern an diskreten Zeitpunkten, aber über einen längeren Zeitraum, das wollte ich eigentlich sagen. Und diese Messung als diskrete Messung können Sie dann natürlich als Verlaufskurve ansehen. Was ist jetzt der Unterschied oder was ist der Schritt von dieser diskreten Messung zu einer digitalen Messung? Der Elektrotechniker muss das wissen. Also die diskrete Messung heißt erstmal, ich messe an diskreten Zeitpunkten. Digitales Signal heißt, ich quantisiere den Wert dann auch noch. Und wir sprechen normalerweise von diesen digitalen Signalen. Den Unterschied sollte man vielleicht sich nur ein bisschen vor Augen führen, weil was wir im Körper natürlich produzieren, ist ein analoges Signal, ein kontinuierliches Signal, das wird aber digitalisiert und natürlich auch quantisiert in der Zeit. Also sprechen wir dann da von einem analogen Signal, das aber digital gemessen wird. Genau. Hier sehen wir mal so ein Beispiel von einer Zeitverlaufskurve der Temperatur, gemessen über den Tagesverlauf. Das soll einfach nur mal darstellen, dass wir natürlich einzelne Werte betrachten könnten, also die Temperatur morgens, das würde uns jetzt nicht so viel Information bereitstellen. Wenn wir das Ganze aber dann aus dieser Tabelle in so eine Zeitverlaufskurve übertragen, dann ist das Information, die man einem Arzt auch gut bereitstellen kann. Und das ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte Ihnen damit nur vor Augen führen, dass es wichtig ist, dass Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihre Ergebnisse präsentieren. Denn in so einer Tabelle ist es immer schwierig nachzuvollziehen, auf einen Blick zu sehen, was ist denn mit dem eigentlich los. Und im klinischen Alltag ist es so, dass die Leute sehr wenig Zeit haben. Zeit ist in unserer Gesellschaft ja der limitierende Faktor. Wenn Sie dagegen Ihr Ergebnis so präsentieren, sieht man auf einen Blick, was ist denn los. Und wenn Sie dann vielleicht noch bei 37 Grad eine Linie einziehen, damit es von Patient zu Patient vergleichbar ist, dann haben Sie dem Arzt eine ideale Information bereitgestellt, um ihm in der Therapie, in der Diagnostizierung von dem Patienten dann zu helfen. So haben Sie auch immer im Hinterkopf, dass die Usability von einem System immens wichtig ist. Und dafür gibt es Kurse, die Sie als Ingenieur besuchen können, besonders als Medizintechniker, lege ich Ihnen ans Herz und soll aber nicht oder wird natürlich nicht Gegenstand der Vorlesung hier sein. Anderes Maß im Gesundheitswesen, wenn Sie alle schon mal selbst erfasst haben wahrscheinlich, Blutdruck besteht in dem Fall aus zwei Werten, das heißt, wir haben nicht mehr einen Vektor, der da gemessen wird, sondern wir haben eine Matrix, die wir da messen, also einen zweidimensionalen Vektor. Normalerweise, und das ist oft so, ist diese Einheit für den Druck Pascal, im klinischen Alltag wird es immer noch in Millimeter Quecksilbersäule gemessen. Das heißt, auch das ist etwas, was Sie im Hinterkopf behalten müssen, dass Sie Ergebnisse so darstellen, wie der Arzt es erwartet. Sie kennen vielleicht alle dieses Beispiel, dass eine NASA-Sonde mal am Mars vorbeigeflogen ist, weil die Ingenieure da nicht richtig miteinander geredet haben. Die einen haben in Inch gemessen, die anderen haben in Meter gemessen. Das hat dann dazu geführt, dass die Sonde wahrscheinlich ein paar Millionen Kilometer am Mars vorbeigeflogen ist. Und das nur als Hinweis, das kann natürlich einem Medizintechnik-Ingenieur auch passieren, wenn er irgendein Ergebnis ausspuckt ohne Einheit, das auf eine Folie schreibt, jemand anders übernimmt es. Und er hat aber über Millimeter Quecksilbersäule gesprochen und der andere redet dabei über Pascal. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Ich soll Ihnen nur vor Augen führen, dass Sie gut dokumentieren, genau hinschreiben, was Sie tun, um dann solche Fehler zu vermeiden. Und das kommt vor, leider, aber es kommt vor. Es kommt auch vor, dass Leuten zu viel Kalium in die Infusionslösung gemischt wird, weil die Leute eben nicht wussten, dass die Einheit, die da steht, Milligramm ist und die Leute dann stattdessen diese Kaliummenge in Gramm eingeführt haben. Das passiert. Auch mal so ein zweidimensionales biomedizinisches Signal geplottet. Ja, man sieht hier eine Blutdrucksverlaufskurve über den Tag. Ich denke, die wichtigen Dinge darüber habe ich schon gesagt, deswegen gehen wir da relativ schnell drüber. Lessons learned. Ich möchte immer so am Ende eines Blocks eine kurze Zusammenfassung machen und Sie da auch irgendwann mal mit einbeziehen. Heute machen wir das noch als Vortrag. Ich sage Ihnen auch, warum ich das mache, damit Sie das nicht als, soll ja alles für Sie verständlich sein und keine Blackbox darstellen. Didaktische Forschung hat ergeben, dass Menschen nur für 20 bis 30 Minuten aufnahmefähig sind, wenn sie einem Vortrag lauschen und dann wieder kurz aktiviert werden müssen, um sich so ein bisschen aus der Vortragshaltung herauszunehmen und dann selbst wieder ein bisschen aktiv zu werden. Und da ich natürlich möchte, dass Sie möglichst viel Wissen aus der Vorlesung mitnehmen, werde ich auch diese didaktischen Grundlagen beherzigen und dafür sorgen, dass sie ab und zu mal aktiviert werden. Das wollen wir mit verschiedenen Methoden machen. Das klingt alles ganz furchtbar und ich weiß, ich will auch immer nicht aktiviert werden, wenn ich in so einer Vorlesung drin sitze. Es wurde mir auch angekreidet letztes Jahr von ein, zwei Leuten, dass diese Aktivierung vielleicht ein bisschen zu viel ist. Ich habe es jetzt ein bisschen reduziert und Sie müssen auch keine Angst davor haben. Also es muss keiner vorlaufen oder irgendwie irgendwelche Moderationskärtchen ausfüllen, aber ich werde schon ein bisschen dafür sorgen, dass Sie ab und zu mal aus diesem Vorlesungs-, aus dieser Erwartungshaltung rauskommen und dann zumindest selber mal ein bisschen reflektieren müssen, was denn in der Vorlesung jetzt gerade alles dran kam. Das hilft Ihnen auch gerade unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass die Übung für die Vorlesung ja direkt anschließt und Sie natürlich dann schon wissen müssen, was in der Vorlesung behandelt worden ist und wenn Sie schlafen die ganze Zeit, also ich werde niemanden wecken, um Gottes Willen, wenn Sie schlafen, sind Sie ruhig, das ist gut. Nur wenn Sie schnarchen, wecke ich Sie auf. Genau, damit Sie dann auch in den Übungen Bescheid wissen, was wir denn in der Vorlesung durchgesprochen haben. Also, Lessons Learned heißt immer so ein bisschen Kurzzusammenfassung. Was haben wir gerade besprochen? Möchte sich jemand dazu äußern? Wer sich die Folien runtergeladen hat, das steht noch nicht auf den Folien. Das ist so die Idee, dass Sie das selber mitschreiben können, dass sich selber da ein bisschen Gedanken dazu machen. Heute habe ich es natürlich schon vorbereitet, damit Sie einfach mal wissen, wie das Konzept funktioniert. Wir haben darüber geredet, wie sehen denn verschiedene biomedizinische Signale aus? Was ist denn der Unterschied zwischen einem physiologischen und einem pathologischen Prozess? Und wir haben gelernt, dass der Körper zusammengesetzt ist aus Systemen und Untersystemen. Gut. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Halbe Stunde Vorspiel. Jetzt machen wir die richtig interessanten Dinge. Also, wir werden uns im ersten Teil der Vorlesung damit beschäftigen, wie denn biomedizinische Signale im Körper generiert werden. Als Gesamtüberblick der Vorlesung, immer so ein bisschen, damit Sie wissen, wo wir gerade sind, kommen immer diese Folien, die Ihnen dann zeigen, was machen wir denn gerade. Wir sind gerade, wie gesagt, im ersten Teil Generation von biomedizinischen Signalen. Danach werden wir die Messung durchnehmen, danach werden wir die Analyse von biomedizinischen Signalen durchnehmen. Das wird auch der größte Block sein. Also etwa zwei Drittel der Vorlesung gehen natürlich um die Analyse. Sie sind ja Ingenieure, Sie müssen ja irgendwas mit den Signalen anfangen können und irgendwelche Probleme lösen können. Was werden wir alles durchnehmen? Sie haben hier mal so die Liste, die ist relativ lang. Einige von diesen Signalen sind relativ kurz zu behandeln. Andere sind länger, wie zum Beispiel das Aktionspotenzial, das einen Grundbaustein von sehr vielen elektrischen biomedizinischen Signalen darstellt. Und deswegen werden wir das auch ein bisschen genauer durchnehmen und auch am Anfang, an den Anfang stellen, sodass Sie gleich mal wissen, wenn wir über EMGs zum Beispiel reden, über Elektromyogramme, also die elektrische Ausprägung der Muskelaktivität, wie sie das zusammensetzt, nämlich aus einzelnen Aktionspotenzialen. Gut. Ein Aktionspotenzial ist erstmal ein elektrisches Signal, das die mechanische Kontraktion einer einzelnen Zelle begleitet, wenn diese durch einen externen Stimulus angeregt wird. Die ganze Ursache für diese elektrische Ausprägung, für dieses elektrische Signal, ist dann ein Fluss von verschiedenen Ionen durch die Zellmembran, also von dem innerzellulären Raum in den extrazellulären Raum und umgekehrt. Die wichtigen Ionen, die da eine Rolle spielen, sind Natrium, Kalium und Chlorid. Es spielen aber auch andere Ionen eine Rolle, die wir aber jetzt nicht genau durchnehmen wollen. Wenn Sie das lernen wollen, dann müssen Sie in eine biologische Vorlesung gehen natürlich. für uns wichtig als Grundbaustein ist, dass wir diese drei Ionen beobachten, was die denn genau im Verlauf des Aktionspotenzials tun. Ja, es ist die Grundkomponente für viele biomedizinische Signale, also fast alle elektrischen biomedizinischen Signale, die wir uns ansehen, sind von dem Aktionspotenzial ausgelöst. Es gibt wenige Ausnahmen, die wir uns dann natürlich, auf die ich dann natürlich hinweisen werde später, wenn wir die entsprechenden Signale durchnehmen. Und erstmal dieses Aktionspotenzial wird von einzelnen Zellen ausgelöst. Also es gibt Informationen über den physiologischen Prozess auf der zellulären Ebene. Also eins der Grundsysteme, aus denen unser Körper besteht. Wenn wir jetzt ein einzelnes Aktionspotenzial messen wollen, dann müssen wir eine einzelne Körperzelle isolieren. Das kann man zum Beispiel tun, indem man einen Muskel biopsiert, diesen Muskel dann in einzelne Sarkomere zerlegt. Sarkomere sind diese Muskeluntereinheiten, die dafür sorgen, dass der Muskel kontrahieren kann. Und die einzelnen Sarkomere werden dann in bestimmte Lösungen gelegt, was dann dazu führt, dass die umgebende Fettschicht zum Beispiel oder andere Schichten entfernt werden. Und dann kann wirklich die einzelne Körperzelle kontaktiert werden. Die ist relativ klein, kommt gleich noch ein Bild dazu. Und das elektrische Signal direkt abgegriffen werden. Das ist zum Beispiel eines der Dinge, die in dem Labor passiert sind, in dem ich in Calgary gearbeitet habe. Also da werden wirklich einzelne Muskelzellen kontaktiert. Und dann kann auch die Kraft gemessen werden, die von diesen Muskelzellen erzeugt wird. Zum Beispiel, indem die in eine Vorrichtung gespannt werden, die sehr, sehr klein ist. Und die Kraft, die diese Muskelzelle erzeugen kann, bei elektrischer Stimulation dann gemessen wird. Wir wissen übrigens immer noch nicht, wie die Muskelaktivierung bzw. die Krafterzeugung genau funktioniert. Also wenn Sie ein Forschungsfeld für sich suchen, die Krafterzeugung des Muskels ist immer noch nicht genau bekannt. Gut. Ja, und dann brauchen wir, wie gesagt, Nadelelektroden, Mikroelektroden, die an den Enden dieser Zellen angebracht werden und natürlich die Zelle auch stimulieren müssen. Das kann aber auch über die umgebende Lösung passieren, um dann ein Aktionspotenzial auszulösen und das entsprechende Aktionspotenzial der Zelle dann auch messen zu können. Gut, bevor wir Aktion haben, haben wir Ruhe. Das heißt, die Zelle befindet sich prinzipiell mal im Ruhepotenzial. Sie haben gerade im Moment sehr, sehr viele Zellen, die im Ruhepotenzial sind. Und nur wenn sie sich bewegen oder wenn sie denken, werden elektrische Signale übermittelt und entsprechend dann auch Aktionspotenziale ausgelöst. Aber natürlich findet das ständig in ihrem Körper statt und das auch zuhauf. Das verbraucht sehr viel Energie, deswegen müssen Sie auch genügend Energie zu sich nehmen. Das so viel zum Input und Output des Systems. Gut, wie funktioniert das mit dem Ruhepotenzial? Nerven- und Muskelzellen sind erstmal von einer semipermeablen Membran umhüllt. Schönes Wort, semipermeabel. Semipermeabel heißt, ich erlaube das Passieren bestimmter Substanzen und andere Substanzen werden außen aus der Zelle herausgehalten. Diese Semipermeabilität ist aber nicht für immer. Das heißt, es gibt bestimmte Kanäle in dieser Membran, die dafür sorgen, dass Ionen abhängig von der elektrischen Stimulation in diese Zelle hinein können, die vielleicht im Ruhezustand nicht hinein können. Das ist dann, was später passiert, wenn die Zelle depolarisiert wird. Erstmal ist es natürlich so, dass die Körperflüssigkeiten, die eine Zelle umgeben, natürlich bestimmte leitende Flüssigkeiten enthalten, also mit Ionen angereichert sind. Und diese Natrium, Kalium, Chloridionen sind ständig in der Nährflüssigkeit, die sowohl den intrazellulären Raum als auch den extrazellulären Raum ausmachen. Im Ruhezustand ist es dann prinzipiell erstmal so, dass diese spannungsabhängigen Kanäle die Diffusion von Kalium und Chlorid zulassen mit einer bestimmten Rate. Also es geht nicht unendlich schnell, aber sie lassen diese Diffusion zu und sie blockieren die Diffusion von Natriumionen. Prinzipiell ist es natürlich so, dass keine dieser Dinge unendlich groß ist. Das heißt, es können natürlich trotzdem durch diese Ionen, durch diese spannungsgesteuerten Kanäle Natriumionen wandern. Also es ist keine absolute Blockade, sondern es ist so, dass die Permeabilität für Kalium etwa 50 bis 100 Mal höher ist als für Natrium. Was passiert dann? Die verschiedenen Ionen streben erstmal an, dass ein Ladungsgleichgewicht und ein Konzentrationsgleichgewicht innerhalb der Zelle und außerhalb der Zelle hergestellt wird. Also das ist mal das übergreifende Ziel. Die Natur strebt immer nach Gleichgewicht. Das funktioniert aber nicht so ganz, weil in der Zelle im Ruhezustand eben eine erhöhte Anzahl von Kaliumionen ist, weil wir ja eine erhöhte Permeabilität der Zelle für Kalium haben. Das heißt, Natriumionen werden rausgehalten, Kaliumionen sind vermehrt innerhalb der Zelle zu finden, aufgrund dieser Permeabilitätsdifferenz. Und deswegen kommt es zu einem Ladungsungleichgewicht der Zelle. Erstmal ist es so, dass wir, wie gesagt, verschiedene spannungsabhängige Kanäle haben. Also diese Zeichnung soll erstmal darstellen, dass wir eben diese spannungsgesteuerten Kanäle haben, die eben für verschiedene Ionen verschiedene Permeabilitäten erlauben. Und die kann ich durch die entsprechende anliegende Spannung steuern. Gut, das ist so ein bisschen die Übersicht, wie es denn dazu kommt, dass Natrium erstmal im Ruhezustand die Permeabilitätsgrenze nicht überwinden kann. Also die Natriumkonzentration innerhalb der Zelle ist erstmal geringer als außerhalb der Zelle. Das heißt, ich habe eine Ladung der Zelle positiver bezüglich des Innern. Den Satz, der ist komisch, das müssen wir ändern. Ladung außerhalb der Zelle, das verstehen ja immer ich. Also außerhalb, das Äußere der Zelle ist gegenüber des Inneren der Zelle positiv geladen. Muss ich am Anfang der Vorlesung noch so ein Reminder machen, dass wir die Handys leise stellen? Soll ich? Kann ich gern machen. Irgendwie so einen lustigen Cartoon oder irgendwas? Ja. Gut. Also, Ladungsausgleich erfolgt durch zusätzliche Diffusion von Kalium in die Zelle. Also das ist so dieser elektrische Ausgleich. Natrium bleibt außen, Kalium strebt in die Zelle hinein. Das heißt, wir haben innerhalb der Zelle eine höhere Kaliumkonzentration, um dieses Ladungsungleichgewicht auszugleichen. Den gesamten Ladungsausgleich kann ich aber nicht bereitstellen. Also ich kann nicht genügend Kaliumionen in die Zelle hineintransportieren, um dieses Ladungsdefizit auszugleichen. Das heißt, es kommt zu einer insgesamt, wenn man das global betrachtet, negativen Ladung der Zelle selbst gegenüber dem Äußeren, gegenüber der umgebenden Flüssigkeit. Und dieser Ruhezustand, also das ist das, was im Ruhezustand passiert, das heißt, außerhalb der Zelle erhöhte Natriumkonzentration, innerhalb der Zelle erhöhte Kaliumkonzentration, ja, beide davon positiv geladen, aber innerhalb der Zelle zu wenig Kalium, um die Ladungsdifferenz auszugleichen. Das ist so der Zustand im Ruhepotential. Und weil innerhalb der Zelle zu wenig positive Ionen sind, habe ich natürlich insgesamt, global betrachtet, ein Ruhepotential der Zelle, was gegenüber dem Zelläußeren negativ geladen ist. Die meisten Zellen befinden sich so in einem Ruhepotential von minus 60 bis minus 100 Millivolt. Irgendwas unklar? Ein Elektronenvolt?
Nee. Ein Elektronenvolt. Also keine Ahnung, ich habe jetzt versucht vorzustellen, wie halt elektrisch geladen so ein Ion ist. Also in
Angabe. Naja, das Ion ist ja K+. Das ist ja nicht K2+ oder irgendwas, sondern das K+. Das heißt, ein Ion hat erstmal eine elektronische Ladung mehr als ein Atom quasi, das in sich die richtige Ladungszusammensetzung hat. Das heißt, ich habe da eine elektronische Ladung, die zusätzlich in die Zelle kommt. Insgesamt ist es aber so, dass zu wenig Elektronen innerhalb der Zelle sind und zu viele Elektronen außerhalb der Zelle. Wenn man das mal so flapsig formuliert, das hängt natürlich alles mit den Ionen zusammen und deswegen ist das Zellinnere negativ gegenüber des Zelläußeren geladen. Es ist ja zusätzlich auch noch Chlorid in der Zelle, das sorgt auch für diese gesamte negative Ladung. Aber die gesamte negative Ladung, die Ladungsdifferenz ist das, was wir dann messen und das sind diese 60 Millivolt bis 100 Millivolt Differenz. Noch was unklar? Da passieren jetzt ziemlich viele Prozesse gleichzeitig oder auch nacheinander, deswegen muss man das auch genauer aufdröseln, damit man das verstehen kann, was da innerhalb und außerhalb der Zelle passiert. Das soll mal dieses Ruhepotenzial darstellen und die Depolarisation der Zelle. Das heißt, im Ruhezustand passiert erstmal mit dieser Permeabilitätsdifferenz nichts. Wir haben mehr Kalium in der Zelle und weniger Natrium in der Zelle als außerhalb. Und jetzt ist es so, dass das stellt schon die Depolarisation dar. Steht auch unten rechts, Depolarisation. Was jetzt passiert, mal schnell gesagt, ist, dass in dem Moment, wo ein externer elektrischer Stimulus an die Zelle herankommt, das heißt zum Beispiel ein Nervenimpuls erregt eine Muskelzelle, dann wird dieser Stimulus, der da an die Zelle herankommt, dafür sorgen, dass die Zellwand, diese Membran, an einer bestimmten Stelle anfängt zu depolarisieren. Und das ist dann ein Vorgang, der sich über die gesamte Zellmembran ausbreitet und dann dafür sorgt, dass die Zelle depolarisiert. Was passiert dabei? Erstmal beginnt die Zelle langsamer, diese Permeabilitätsdifferenz für Natrium aufzuheben. Das heißt, langsam wird dieser Unterschied von 50 bis 100 Mal mehr Kaliumpermeabilität aufgehoben und Natrium beginnt in die Zelle zu fließen. Das ist dann auf der nächsten Folie auch genauer dargestellt. Das heißt, erstmal wird diese Zellwand durch dieses erhöhte Natrium depolarisiert und durch den externen Impuls. Und dann beginnt durch diese Gesamterregung die Zellmembran immer mehr Natriumpermeabilität zuzulassen. Das heißt, das ist so eine Kurve, die dann ganz schnell ansteigt. Ein sogenannter Lawineneffekt. In dem Moment, wo dieser Lawineneffekt auftritt, strömen sehr, sehr viele Natriumionen gleichzeitig in die Zelle, um diese Konzentrationsdifferenz, jetzt geht es um die Konzentrationsdifferenz von Natrium innerhalb und außerhalb der Zelle, auszugleichen. Der Körper und die Zelle streben nach Ausgleich der Konzentrationsdifferenz. Jetzt ist es aber so, dass die Zelle nicht so schnell die Kaliumpermeabilität ändert wie die Natriumpermeabilität. Das heißt, Natrium strebt vermehrt ein, ganz schnell, und Kalium verlässt die Zelle, weil das ja auch positiv geladen ist. Aber Kalium kann nicht so schnell die Zelle verlassen, wie Natrium in die Zelle hineinströmt. Das heißt, im Ergebnis, in der Bilanz, kommt es dann aufgrund dieses Ungleichgewichts und des schnellen Einströmens von positiv geladenen Natriumionen zu einer positiven Ladung der Zelle gegenüber dem Zelläußeren während des Aktionspotentials. Und man spricht davon, dass dieses Aktionspotential einen Maximalwert von etwa 20 Millivolt hat. Das sollte man auch ändern, das sind 20 bis 40 Millivolt. Eine angeregte Zelle, die dann dieses Aktionspotenzial zeigt, wird in dem Moment, wo sie depolarisiert ist, einfach depolarisiert genannt und der ganze Vorgang heißt Depolarisation. Gut, jetzt haben wir dieses Aktionspotenzial. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Zelle dazu in der Lage ist, beim nächsten Aktionspotenzial auch wieder zu feuern und damit ein weiteres Aktionspotenzial auszulösen. Sie wollen ja in der Lage sein, ihren Muskel hier weiter zu bewegen und nicht in der Stellung zu verharren, bis das Aktionspotenzial sich wieder zurückgebildet hat. Wesentliches Ion der Repolarisation ist erstmal Kalium. Insgesamt ist es so, dass diese spannungsgesteuerten Kaliumkanäle natürlich immer noch diese Permeabilität für Kalium zulassen. Das heißt, Kalium kann immer noch die Zelle betreten und verlassen. Aber bei Kalium geht es, wie gesagt, langsamer als bei Natrium. Das heißt, wir haben insgesamt einen Abfluss von Kalium aus der Zelle und damit ein langsames Abnehmen der Ladung im Zellinneren. Und das geht so lange, bis die Repolarisation der Zelle bis zum Ruhepotenzial wieder gewährleistet ist. Das heißt, Kalium verlässt die Zelle langsamer als Natrium, deswegen haben wir diese Spannungserhöhung. Aber insgesamt ist dann die Repolarisation dadurch zustande gekommen, dass Kaliumionen die Zelle verlassen. Wie gesagt, bis zum Ruhepotenzial zurück, Dauer dieses Aktionspotenzials ist unterschiedlich. Bei Nervenzellen, die repolarisieren Gott sei Dank sehr schnell, das geht innerhalb von einer Millisekunde. Bestimmte Herzmuskelzellen und andere Zellen des Körpers repolarisieren langsamer, das hat einen physiologischen Grund, den werde ich Ihnen auch noch erklären. Zum Beispiel Ventrikelzellen, also Zellen der Herzkammern, repolarisieren innerhalb von 150 Millisekunden. Und das hat einen Sinn, und den Sinn werden wir aber später erst kennenlernen. Gleich? Oder vielleicht haben Sie die gleiche Sache. Was wollen Sie denn fragen? Genau meine Frage. Aber nichts sagen, weil sonst nehmen Sie jetzt meine Pointe weg. Wer jetzt genau aufgepasst hat, merkt, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Das ist genau die Frage von der Kollegin. Was stimmt denn da noch nicht? Wie viele Finger gehen hoch? 1, 2, von 40, 5% wissen es. Na, Sie wissen es auch. 7, 8, 10. Stellen Sie mir Ihre Frage nochmal. Lauter.
Sie haben ja gesagt, dass das Ruhepotenzial dadurch wieder zustande kommt, dass Kalium aus der Zelle ausbricht. Aber wir haben ja vorhin gelernt, dass das Ruhepotenzial in der Zelle eigentlich mehr Kalium innen ist. Das hat wir ja ausgebrochen.
Messerscharf beobachtet. Es ist so, dass der, also ich, wie gesagt, ich kann die ganzen Einzelheiten erklären, und das, was jetzt danach kommt, wollte ich jetzt hier auflösen. Es ist so, wie Sie richtigerweise bemerkt haben, dass direkt nach dem Aktionspotenzial und zu Beginn der Repolarisation zu viel Natrium in der Zelle ist und zu wenig Kalium in der Zelle. Also dieser neue Inrush, dieser neue Lawineneffekt von Natrium kann nicht zustande kommen. Jetzt ist es aber so, dass die Zelle schon repolarisiert ist, das heißt, die negative Vorspannung der Zelle ist wieder gewährleistet. Und diese Ionenkanäle, diese spannungsgesteuerten Ionenkanäle, machen erstmal wieder dicht für Natrium. Das heißt, Natrium kann nicht mehr schnell die Zelle verlassen oder betreten. Und der Trick, den die Natur sich da ausgedacht hat, um jetzt wieder genügend Kalium in die Zelle zu bringen und Natrium aus der Zelle, um dann wieder diesen Lawineneffekt zu bauen, nennt man Natrium-Kalium-Pumpe. Das ist ein bestimmter physiologischer Vorgang. Dafür sind nochmal andere Kanäle zuständig, die immer dafür sorgen, dass ein Natrium-Ion aus der Zelle herauskommt und ein Kalium-Ion in die Zelle hineinkommt. Ja?
Ich habe mal gelesen, dass diese Natrium-Kalium-Pumpe nur so eine Modellvorstellung ist.
Ja. Ist saukompliziert, deswegen steht sie auch hier nicht drauf und wird natürlich alles, was nicht auf den Folien steht, frage ich natürlich auch nicht. Das ist ein biochemischer Vorgang, der, wie viele, die unseren menschlichen Körper auszeichnet, ein wahres Wunder ist. Das heißt, es ist unglaublich, was sich die Natur da ausgedacht hat. Was Sie nur wissen müssen, ist, dass Natrium aus der Zelle herausgepumpt wird und Kalium gleichzeitig in die Zelle hineingepumpt wird. Aber das ist ein sehr komplexer Vorgang, und da möchte ich Sie dann, wenn Sie das weiter interessiert, an die Biochemiker verweisen. Oder auch an die Literatur, es gibt ja da entsprechend viel dazu, wo Sie das nachlesen können. Aber ich werde es nicht fragen, mit Sicherheit. Es könnte aber sein, dass ich frage, was ist denn am Ende der Repolarisation? Da ist doch irgendwie zu viel Kalium. Oder da stimmt doch was nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Gut, ein Aktionspotenzial ist unabhängig von der Zelle immer gleich. Das heißt, wenn die Zelle aktiviert wird, dann wird auch immer das komplette Aktionspotenzial ausgelöst. Es gibt da kein halbes Aktionspotenzial, sondern einen sogenannten Alles-oder-Nichts-Effekt. In dem Moment, wo das Natrium in die Zelle einströmt, strömt es auch komplett ein, bis diese entsprechende Ladungsdifferenz erreicht ist. Nach dem Aktionspotenzial gibt es dann eine bestimmte Zeit, in der die Zelle nicht mehr auf einen Stimulus reagieren kann. Das nennt man die absolute Refraktärzeit. Das heißt, in der Zeit, vielleicht eine Millisekunde bei einer Nervenzelle, können Sie mit der Zelle machen, was Sie will, und sie wird nicht mehr feuern, sie wird nicht auslösen, sie wird kein Aktionspotenzial erzeugen. Nach dieser Phase haben wir dann eine relative Refraktärzeit. Die relative Refraktärzeit ist die Zeit, in der Sie ein Aktionspotenzial auslösen können in der Zelle, dafür aber einen erhöhten Stimulus im Vergleich zum kompletten Ruhezustand brauchen. Das heißt, im kompletten Ruhezustand reicht uns vielleicht ein kurzer, kleiner Impuls, um dieses Aktionspotenzial auszulösen. Und während dieser relativen Refraktärzeit brauche ich einen erhöhten Impuls, gegenüber dem Normalzustand, um das entsprechende Aktionspotenzial auszulösen. Gut, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich habe Ihnen Bilder versprochen. Wir haben hier mal so ein Bild einer Muskelfaser eines Kaninchens in dem Fall dargestellt. Sie sehen, das ist relativ klein mit 25 Mikrometer im Ruhezustand. Das ist eine einzelne Faser eines Muskels. Die einzelnen Untereinheiten sind nochmal kleiner, die Sarkomere. Aber hier haben wir mal eine ganze Muskelfaser, um da auch ein bisschen was zeigen zu können. Denn bei der Kontraktion, und die Bilder sind gleich groß, das heißt, die sind auch vergleichbar. Sie sehen, bei der Kontraktion einer einzelnen Muskelzelle passiert da ganz wenig. Das heißt, Sie haben da vielleicht eine Längenänderung von 5-10%. Die Anregung in dem Fall ist mit einem Impuls geschehen, 1 Nanoampere Höhe, 3 Millisekunden Länge. Und dadurch ist dann die Zelle von dem Ruhezustand in den kontrahierten Zustand überführt worden und im kontrahierten Zustand, also während der Spitze des Aktionspotenzials, das entsprechende Bild aufgenommen. Und nur durch das Zusammenspiel von vielen, vielen, vielen dieser Muskelzellen sind Sie in der Lage, einen Muskel wirklich über die komplette Länge zusammenzuziehen. Also Bizepsmuskulatur kann da wesentlich mehr als 10% Längenänderung zulassen. Aber das funktioniert dadurch, dass der Körper das intelligent verschalten hat. Schauen wir uns mal so ein Aktionspotenzial an. Wir haben hier ein Aktionspotenzial von der atrialen Muskelzelle, Herzmuskelzelle eines Kaninchens und von der ventrikulären Muskelzelle eines Kaninchens. Sie sehen das, was ich vorhin gesagt habe, die Zeit, die es dauert, um ein Aktionspotenzial auszulösen, also dieser Anstieg ist sehr gering, das geht sehr, sehr schnell. Und man sieht auch ein bisschen, dass es immer schneller geht. Also hier ist die Kurve noch ein bisschen weniger steil, hier wird sie dann steiler. Das liegt daran, dass diese spannungsgesteuerte Durchlässigkeit von Natrium als Lawineneffekt stattfindet. Das heißt, langsam beginnt es und schnell geht es dann zu Ende. Dann haben wir für die atriale Zelle, also Atrium ist der Vorhof des Herzens, haben wir eben eine schnelle Reaktivierung, eine schnelle Repolarisation und die Ventrikelzellen haben eine langsame Repolarisation. Warum das so ist, möchte ich das dann später, wenn wir das EKG besprechen, auflösen, weil man da noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu braucht und das Ganze komplex ist. Okay, wie breitet sich ein Aktionspotenzial entlang einer Muskelzelle oder einer Nervenzelle aus? Nicht myelinisiert heißt, es gibt verschiedene Arten von Nervenzellen. Myelin ist eine Schicht, die Nervenzellen umhüllen kann, um die elektrisch isolierend zu machen. Körper, ein Wunder der Technik. Es gibt auch Leitungen im Körper, die isoliert sind gegenüber dem Äußeren. Denn Sie möchten zum Beispiel, wenn Sie den Muskel aktivieren, nicht, dass zum Beispiel ein elektrischer Impuls ausgelöst wird, der Ihrem Gehirn dann rückmeldet, dass es zu heiß ist. Das heißt, der Körper schottet sich das selber gegen seine einzelnen biomedizinischen Signale ab, indem er zum Beispiel Isolationsschichten bereitstellt. Es gibt allerdings auch Nervenfasern, die nicht myelinisiert sind, also die nicht diese umhüllende Schicht haben. Wie werden die ausgelöst, die Aktionspotenziale? Wir werden erstmal einen Stimulus haben, der kann zum Beispiel über das Gehirn und das Rückenmark ausgelöst sein und dann an die Zelle übermittelt werden, um dann ein entsprechendes Aktionspotenzial auszulösen. Was ich dann habe, ist, dass die Aktionspotenziale sich dann über die gesamte Länge der Faser ausbreiten. Die werden nicht abgeschwächt. Es geht einfach so, dass nacheinander wie so ein Domino-Effekt diese einzelnen Dominosteine umfallen und die einzelnen Aktionspotenziale von Zelle zu Zelle übertragen werden. Ja, dann haben wir einen Stromfluss von den depolarisierten Bereichen über interzelluläre Flüssigkeit wieder in den extrazellulären Raum. Also auch intern wird dieser Ladungskreislauf geschlossen und damit dann auch dafür Sorge getragen, dass nicht irgendwo eine Ladungsdifferenz übrig bleibt, sondern dass auch intern quasi diese Kreisläufe geschlossen werden. Also das können Sie sich mal in Ruhe überlegen, wie das dann zustande kommt. Energie zur Erhaltung der Übertragungsfähigkeit wird durch die Faser zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, das ist der Grund dafür, dass Sie am besten morgens vor der Vorlesung was zu sich nehmen, damit Sie auch genügend Energie für Ihre Nervenfasern bereitstellen, um das alles aufzunehmen, was Ihnen hier an Wissen vermittelt wird. Ja, jetzt haben wir noch die myelinisierten Nervenfasern, die ich gerade erwähnt habe. Das sind schon die ersten Ausfallerscheinungen. So schlimm? Passt? Noch passt. Okay. Myelinisierte Nervenfasern, wenn das jetzt zu viele komische Begriffe sind, dann machen wir das ein bisschen schneller. Myelinschicht. Die sind nicht komplett umhüllt wie so ein Elektrokabel, sondern die sind an einzelnen Stellen regelmäßig unterbrochen. Und diese Unterbrechungen nennt man Ranvierische Schnürringe oder Nodes of Ranvier. Hier ist die Faser unterbrochen und die Myelinschicht unterbrochen und die Faser ist quasi der Gewebeflüssigkeit direkt ausgesetzt. Und um diese myelinisierte Nervenfaser dann zu erregen, beziehungsweise entlang ihrer Faser ein Aktionspotenzial zu übertragen, springen dann diese Aktionspotenziale von einzelnen Schnürringen zum nächsten. Das nennt man saltatorische Erregungsleitung, von saltare springen. So viel zum Aktionspotenzial. Wer hat dazu noch offene Fragen? Niemand? Dann geht es nach einem Schluck direkt weiter. Das nächste biomedizinische Signal, das wir uns genauer anschauen, ist das Elektroneurogramm oder kurz ENG. Wie der Name schon sagt, geht es da um die elektrische Aktivität von Nervenzellen, beobachtet als Stimulus mit einer Aktionspotentialausbreitung über die Nervenfaser. Die kann ich messen, indem ich konzentrische Nadelelektroden oder auch Silber-Silber-Chlorid-Elektroden. Bitte merken Sie sich den Begriff Silber-Silber-Chlorid-Elektroden. Das sind die wichtigsten Elektrodentypen und kommen bestimmt auch in der Prüfung dran. Indem ich diese Silber-Silber-Chlorid-Elektroden auf die Körperoberfläche platziere. Ich kann ENGs dann zum Beispiel dazu benutzen, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von diesen Aktionspotenzialen entlang einer Nervenfaser zu messen und damit auch festzustellen, zum Beispiel, und hier wird das erste Mal die Unterscheidung interessant zwischen pathologisch und physiologisch, kann dann messen, ob die Nervenfaser die Signale so schnell überträgt, wie es denn bei einem physiologischen Prozess üblich ist. Um das zu messen, kann ich dann zum Beispiel an irgendeinem Punkt des Körpers einen Stimulus erzeugen. Ein Beispiel dafür ist, dass ich die Übertragung des Ellennervs messe, zeige ich gleich, wo ich dann hier zum Beispiel am Finger einen Stimulus erzeugen kann, indem ich einen Nervenreiz erzeuge. Das kann ich dadurch tun, indem ich zum Beispiel eine Nadel in den Finger steche. Muss nicht wehtun, aber muss zumindest einen Reiz erzeugen. Und dann kann ich an verschiedenen Körperpunkten so ein Elektroneurogramm messen. Also zum Beispiel mit diesen Silber-Silber-Chlorid-Elektroden durch Körperoberflächenmessung des L-Nervs. Ich habe dann hier einen Messpunkt am Handgelenk angebracht, einen Messpunkt überhalb des Ellbogens, also below, unterhalb des Ellbogens und einen Messpunkt überhalb, above des Ellbogens und kann dann messen, wie sich dieser Reiz über den Ellennerv, der da über die, durch den Arm verläuft, wie sich der ausbreitet. Also ich habe dann hier so eine erste Kurve, die ankommt. Das ist dieses Aktionspotenzial oder die Zusammenschaltung verschiedener Aktionspotenziale. Wir messen hier schon eine Überlagerung von einzelnen Aktionspotenzialen am Handgelenk. Hier haben wir das Ganze dann unterhalb des Ellenbogens und hier haben wir das Ganze dann überhalb des Ellenbogens. Und wenn man sich das genau anschaut, dann haben wir hier eine Information, dass die Gitterzellen 3 Millisekunden entsprechen in der Zeit. Das heißt, von dem Punkt hier, wo die Erregung beginnt, Onset, am Handgelenk, bis zu dem Punkt, wo sie dann unterhalb des Ellenbogens ankommt, vergehen etwa 3 Millisekunden. Ganz genau gemessen mit entsprechender Messelektronik sind es 3,2 Millisekunden. Und daraus lässt sich dann natürlich über die Distanz bis zum Ellenbogen eine Nervenübertragungsgeschwindigkeit von etwa 65 Meter pro Sekunde errechnen. Preisfrage, wie groß war der Abstand? Na, das ist zu einfach. Ungefähr 20 cm. Oder auch, wie man weiß, so groß wie Ihre Schuhgröße. Genau. Typische Nervenübertragungsgeschwindigkeiten sind 45 bis 70 Meter pro Sekunde. Und alles, was außerhalb dieses Bereichs herausfällt, ist dann... Sie wissen ja, dass wir... Also meine Gruppe arbeitet sehr eng mit Adidas zusammen. Das wird noch diskutiert da oben. Also es wird gesagt, dass diese Entfernung so groß oder so lang ist wie Ihr Fuß. Genau. Also, ja. Ich verkneife mir jetzt mal die weiteren Bemerkungen. Alles, was außerhalb dieser 45 bis 70 Meter pro Sekunde stattfindet, kann dann als physiologisch verändert bzw. pathologischer Prozess klassifiziert werden. Im Herzmuskel ist die Leitungsgeschwindigkeit langsamer, 0,2 bis 0,4 Meter pro Sekunde, hat damit zu tun, dass das Herz Blut aus dem Herzen in den Körper pumpen muss und dazu muss es genug Zeit haben. Denn das Blut fließt langsam, ist dick, wie wir wissen, und muss entsprechend viel Zeit haben, um das Herz auch zu verlassen. Deswegen hat sich der Körper da was Cleveres ausgedacht und hat einfach langsamere Übertragungsgeschwindigkeiten in die Herzmuskeln einprogrammiert. Aber das, wie gesagt, besprechen wir dann noch genauer. Und in der Zeitverzögerung, in speziellen Muskeln, in speziellen Nervenfasern, die eine Zeitverzögerung realisieren, also auch sowas haben wir im Körper, sind dann 0,03 bis 0,05 Meter pro Sekunde der Normalfall. Das heißt, zwischen den Atrien, zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln, also in den Hauptkammern des Herzens, sind spezielle Fasern, die wir uns noch genauer anschauen werden, die dafür sorgen, dass eine Zeitverzögerung stattfindet. Da muss ein genau getaktetes Signal vorliegen, damit das Blut reinströmen kann, ins Herz rausströmen kann. Und deswegen hat sich die Natur da so eine Zeitverzögerung ausgedacht. Ja, und bestimmte neuronale Krankheiten können dann eine Veränderung dieser Übertragungsgeschwindigkeiten erzeugen. Zum Beispiel eine Neuropathie, also ein Absterben von Nervenzellen. Und dazu muss man nicht immer biopsieren, das heißt, man muss nicht immer Körpergewebe entnehmen, sondern man kann das messen, indem man zum Beispiel solche Tests der Übertragungsgeschwindigkeit dann macht. Fragen zum Elektroneurogramm? Dann unterhalten wir uns über ein biomedizinisches Signal, mit dem wir in der Forschung sehr viel arbeiten. Also Patrick zum Beispiel arbeitet in seiner Forschung als Doktorand in meiner Gruppe an der Analyse unter anderem von elektromyographischen Signalen oder kurz EMG. Das EMG ist erstmal die elektrische Ausprägung der Aktivität von Muskelzellen. Ganz die üblichen Skelettmuskelfasern, die wir haben, sind sogenannte Twitching Fibers. Das lässt sich leider nicht cleverer übersetzen als zuckende Fasern. Ich habe selber nachgeschaut, ob es da irgendein besseres Wort gibt, aber das heißt tatsächlich so, also zuckende Fasern. Merken Sie sich vielleicht besser den englischen Begriff Twitching Fibers. Also das ist eine Twitch-Response, die da erzeugt wird. Weil Ruckantwort klingt einfach, deswegen habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch englische Folien gehabt, weil manche Dinge lassen sich einfach nicht ins Deutsche übersetzen. Vielleicht schreiben wir noch den englischen Begriff dahinter. Ja, danke. Elektromyogramme werden auch wieder dadurch gemessen, dass ich Nadelelektroden in den Körper einpflanze, beziehungsweise Elektroden auf die Körperoberfläche anbringe, an bestimmten Stellen. Wenn Sie das wissen wollen, wo Sie die anbringen müssen, können Sie den Patrick zum Beispiel in Übungen dazu fragen. Der kann Ihnen genau sagen, wo Sie die EMG-Elektroden anbringen müssen, um das EMG eines zum Beispiel Bizepsmuskels optimal messen zu können. Und EMGs werden in der Forschung sehr, sehr stark eingesetzt, zum Beispiel um zu messen, wie denn die Übertragungsgeschwindigkeit oder beziehungsweise auch die Übertragungsart vom Gehirn in entsprechende Muskelzellen ist. Also da gibt es tonnenweise wissenschaftliche Beiträge dazu. Es gibt allerdings auch noch genügend offene Forschungsfragen. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, wie das EMG genau mit der Kraft, die durch den Muskel erzeugt wird, zusammenhängt. Also wenn Sie da wiederum sich dafür interessieren und forschen möchten, es gibt da noch sehr viele offene Bereiche auf der Spielwiese. Genau, EMGs können dann verwendet werden, um muskuläre Fehlfunktionen zu diagnostizieren, also zum Beispiel eine Erkrankung, die Myopathie heißt, also das Absterben von einzelnen Muskelfasern, die dazu führt, dass vom Muskel nicht mehr genügend Kraft erzeugt werden kann. Kommt gleich noch, wenn wir es noch ein bisschen genauer anschauen. Skelettmuskeln bestehen erstmal aus einer Vorderhornzelle, seinem Axon und allen vom Axon angeregten Muskelfasern. Das sehen wir hier mal schematisch dargestellt. Also wir haben hier das Rückenmark. Der Kreis ist das Rückenmark. Ja, das ist eine Skizze. Wir haben einzelne Motorneuronen Das heißt, das sind die zentralen Einheiten, die dafür sorgen, dass ein Muskel angesteuert wird. Also spezielle Nervenzellen, die so eine Ansteuerung eines Muskels erlauben. Das sind nicht einfach nur Nervenzellen, sondern die sind zum Beispiel in der Lage, Takte vorzugeben, also Feuerraten vorzugeben, wie schnell denn der Muskel sich kontrahieren soll. Ist klar, ne? Wenn Sie jetzt ein Glas an den Mund führen, dann möchten Sie nicht, dass das so passiert. Und wenn Sie ja, bestimmte Dinge machen wollen, zum Beispiel Tennis spielen, dann möchten Sie nicht, dass das so passiert. Ja, deswegen müssen wir unterschiedliche Feuerraten realisieren können und dafür sind die Motoneuronen zuständig. An dem Motoneuron hängt dann ein Axon. Das ist erstmal einfach nur eine Nervenzelle, die dafür sorgt, dass das Signal übertragen wird an die entsprechenden Muskelfasern. Und wie Sie sehen, kontaktieren diese Axone dann verschiedene Muskelfasern. Gestrichelt dargestellt für Axon 2 und durchgezogen dargestellt für Axon 1. Das soll erstmal schematisch repräsentieren, dass ein Axon oder beziehungsweise ein Motoneuron verschiedene Muskelzellen kontaktiert und dass diese Muskelzellen auch ineinander liegen. Und dadurch können Sie, das als Vorgriff auf die nächste Vorlesung, auch wiederum realisieren, dass Sie größere Bereiche des Muskels aktivieren. Also Sie möchten den Tennisball richtig rein smashen ins gegnerische Feld oder weniger Muskelzellen aktivieren, um dann eine geringere, vielleicht kleinere Bewegung durchführen können, wenn Sie zum Beispiel Ihre Katze streicheln wollen. Genau. Also zwei Möglichkeiten der Erregungsmanipulation, zeitlich und örtlich. Das heißt, wir können schneller feuern und wir können mehr Muskelzellen aktivieren, um eine schnellere bzw. stärkere Bewegung dann auszulösen. Ja, eine motorische Einheit ist das, was von einem einzelnen Motorneuron angesteuert wird. Das ist quasi die kleinste Muskeleinheit, die willentlich aktiviert werden kann. Nicht immer übrigens, nicht jeden Muskel des Körpers können Sie willentlich aktivieren. Ein Beispiel ist am Ende der Folie aufgezeichnet. Die zusammengesetzten Fasern, ja, das ist schön. Die zusammengesetzten Fasern einer einzelnen Motorunit dehnen sich der Länge nach in losen Bündel entlang des Muskels aus. Also Sie haben das nicht an einem bestimmten Punkt, diese Kontaktierung des der Muskelfaser durch das Motorneuron, sondern das breitet sich über den Muskel aus, hat wiederum den Grund, mit diesen 10%, mit dieser relativ geringen Dehnbarkeit von einzelnen Sarkomeren. Das heißt, wenn Sie nur einen bestimmten Punkt des Muskels aktivieren würden, dann könnte der auch nur ein bisschen zusammenziehen. Wenn Sie dagegen eine ganze Faserlänge aktivieren, dann können Sie durch die Zusammenschaltung, durch die Addition von einzelnen 5-10% Kontraktion wesentlich größere Gesamtkontraktionen realisieren. Ja, die einzelnen Fasern von Motorunits bzw. von motorischen Einheiten sind dann durchsetzt mit den Fasern anderer motorischer Einheiten. Die Dinger müssen wir mit MU abkürzen, also motorische Einheit ist Motor Unit, weil Sie keine Literatur finden werden, die das ME abkürzt. Gibt es nicht. Also die heißen einfach MUs und deswegen kürzen wir das auch mit der englischen Abkürzung ab. Große Muskeln können dann für eine Gesamtbewegung dargestellt werden oder benutzt werden, also zum Beispiel Schritte, größere Bewegungen. Da werden hunderte von Fasern durch einzelne Motorunits, durch einzelne motorische Einheiten kontaktiert. Ja, ist klar, für große Muskeln muss ich natürlich auch relativ viel dann an Kraft erzeugen, um die durch die Gegend zu bewegen. Deswegen kontaktiere ich da sehr viele einzelne Motorunits mit bestimmten Fasern. Und bei kleinen Muskeln, um dann präzise Bewegungen zu erlauben, ist klar, kontaktiere ich dann weniger Fasern pro einzelner Motorunit. Ein Beispiel, man bezeichnet dann die Anzahl der Muskelfasern pro motorischer Nervenfaser mit der Innervation Ratio. Zwei Beispiele, Platysmarmuskel und der Interosseus dorsalis. Wer weiß, welche Muskeln das sind? Kleiner Hinweis ist ja schon gegeben. Der Platysmarmuskel ist ein Muskel, der für die Mimik zuständig ist. Das heißt, das ist ein Muskel, der ein spezieller Muskel ist. Das ist nämlich ein Hautmuskel. Steht es da? Ne, müssen Sie auch nicht wissen. Das ist ein Hautmuskel, das heißt, er setzt nicht am Skelett an, sondern an der Haut. Fängt hier unterhalb des Kinns oder manchmal auch hier im Wangenbereich, es kommt aus den Menschen darauf an, ob die Dixie sind, an zieht sich über den Hals bis zum oberen Thorax. Das ist ein Muskel, den Sie nicht willentlich aktivieren können. Der wird zum Beispiel aktiviert, wenn Sie erschrecken. Dann ziehen sich die Mundwinkel nach unten und das ist eine Auswirkung des Platysma-Muskels. Und da Sie natürlich das nicht willentlich kontrollieren wollen, die Mundwinkel nach unten zu ziehen, ist das ein nicht direkt ansteuerbarer Muskel. Ist aber natürlich, da er für die Mimik zuständig ist, sehr wichtig. Wir wissen ja, Mimik ist für die menschliche Interaktion unglaublich relevant. Das heißt, diesen Muskel steuern Sie mit einer relativ geringen Anzahl von Fasern pro Motoreinheit an. Das heißt, Innervation Ratio ist relativ gering mit 25. Der Interossei Dorsalis ist der Muskel, der dafür sorgt. Das ist der Fingerspreizmuskel. In dem Fall ist es der erste, steht auch nicht da, ist auch egal. Also die Zahlen sind für den ersten Musculus Interossei Dorsalis, das heißt, das ist der Finger, der den hier abspreizt. Kann man willentlich auch schon relativ schwierig realisieren. Ne? In dem Fall haben wir 199 große Nervenfasern, die 40.500 Muskelfasern, so viele sind das für den kleinen Fingermuskel, kontrollieren mit Hilfe von 119 Motoreinheiten. Also wir haben eine Innervation Ratio von 340. Das sind relativ viele Muskelfasern, Gesundheit, pro Motoreinheit. Es gibt dann natürlich noch Muskeln wie zum Beispiel den Quadrizeps, Oberschenkelmuskulatur, der eine noch höhere Innervation Ratio dann hat. Aber das, ich meine, Sie müssen jetzt nicht die einzelnen Zahlen wissen, sondern nur das Konzept. Sollte Ihnen klar sein, dass das im Körper nicht überall gleich ist, sondern dass er sich das schon so überlegt hat, dass das alles Sinn macht. Gut. Schema einer Motoreinheit und Modell für die Generation von EMG-Signalen. Also hier kommen wir von der Anatomie zur biomedizinischen Signalgeneration. In der Anatomie haben wir schon uns angesehen, haben wir erstmal Spinal Cord, Rückenmark, Kontaktierung durch Motorneuronen über das Axon in verschiedene Muskelzellen. Das wissen wir jetzt schon. Und dann gibt es da verschiedene Dinge, die da ausgelöst werden. Das heißt, physiologisch passiert Folgendes. Wir haben ein Zündmuster von jedem einzelnen motorischen Neuron, dargestellt durch Impulsfolgen. Das zeige ich Ihnen vielleicht mal groß auf. Mal ein Beispiel, zufällig gewählt, steht jetzt nichts dahinter. Das heißt einfach nur, am Anfang ist die Impulsfolge langsamer, da wird weniger schnell der Muskel aktiviert und dann muss ich auf einmal eine schnelle Bewegung durchführen, mit mehr Kraft, deswegen wird schneller durch das Motorneuron gefeuert, wie das heißt, und dann auch entsprechend mehr gleichzeitig angeregt. Und jedes dieser einzelnen Motorneuronen wird dann modelliert eben durch seinen einzelnen Impulszug, heißt das. Also das ist diese Folge von Impulsen. Und dann in diese Muskelzelle imprägniert. Und dann kommt es natürlich, die Elektrotechniker oder diejenigen, die die Signale und Systeme schon gehört haben, ist keine Voraussetzung für die Vorlesung, aber die können sich das wahrscheinlich noch ein bisschen besser theoretisch herleiten. Werden dann diese einzelnen Impulsfolgen durch eine Systemantwort verändert und dann passiert nämlich, dass durch diese Impulsfolgen einzelne Reaktionen ausgelöst werden, also einzelne Action Potentials, und diese Action Potentials von den einzelnen Nervenfasern realisieren dann natürlich auch den gleichen Impulszug, der vorne in das System eingespeist wird. Also ein System von Inputs und Outputs, wo ich vorne eben diese Impulse von dem Motorneuron einspeise und dann hinten aus dem System quasi die einzelnen Aktionspotenziale der Nervenfasern sehen kann. Also jeder einzelne dieser Stränge, also dieser hier, realisiert auch einen einzelnen Strang, der von der Motorunit kontrolliert wird. Und wenn ich dann diese einzelnen Stränge zusammenaddiere, also die Summation davon, das ist genau das, was ich messe, wenn ich hier an der Körperoberfläche mit den Silber-Silber-Chlorid-Elektroden kontaktiere. Weil dann kriege ich nämlich eine Summation, eine Summenantwort von verschiedenen dieser Einzelstränge und dementsprechend auch eine Überlagerung der Aktionspotenziale von einzelnen Muskelfasern, und das ist das EMG. Das heißt, im Körper werden Sie Schwierigkeiten haben, ein einzelnes Aktionspotenzial oder so einen Impulszug zu messen. Dafür müssen Sie schon wieder biopsieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit Nadelelektroden den Muskel direkt zu kontaktieren. Da werden Sie allerdings auch Schwierigkeiten haben, eine einzelne Motoreinheit zu bekommen. Sie bekommen auch dann natürlich von umgebenden Muskelfasern dieses Summensignal und damit auch das Elektromyogramm. Myo heißt Muskel, das heißt, das ist dann auch das, was Sie messen. Sie messen nicht die Muskelfaser, sondern den gesamten Muskel. Gut, und das Ganze kann ich dann natürlich messen. Jetzt gehen wir nochmal über die Schnittstelle zur Messung. Sie haben immer, wenn Sie messen, Systemrauschen. Lässt sich leider nicht vermeiden. Sie können verschiedene Vorkehrungen treffen, um das Systemrauschen zu reduzieren. Allerdings werden Sie es nie ganz wegbekommen. Es gibt dann auch noch andere Probleme, die wir alle kennenlernen werden. Also Messprobleme sind auch Bestandteil der Vorlesung. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was man dagegen machen kann und wie Sie erstmal besten messen können und dann natürlich auch noch, wie Sie Dinge tun können, um die Messung noch zu optimieren. Aber Sie haben Systemrauschen und Sie haben auch eine Veränderung der Messung durch das Messequipment. Veränderung der Messung durch das Messequipment ist zum Beispiel, Sie messen das EMG. Das hat eine Frequenzcharakteristik von, und da weiß ich jetzt die Zahlen gerade nicht auswendig, sagen wir mal 5 bis 5000 Hertz. Ihr Messgerät ist aber nur in der Lage, bis zu 1000 Hertz zu messen. Damit haben Sie schon eine Veränderung der Messung durch das Messgerät, weil Sie nicht in der Lage sind, die physiologisch vorkommenden Messsignale zu erfassen. Das heißt, Sie sollen anders als ich, bevor Sie EMG messen, genau wissen, was denn die Frequenzcharakteristik des EMGs ist, damit Sie auch das richtige Messgerät kaufen, um das zu messen. Gut, dann haben wir noch ein paar Worte zur mechanischen Leistung bzw. zur Stimulation des Muskels durch das EMG. Erstmal ist natürlich die mechanische Leistung, also die Arbeit, die ein Muskel verrichtet, gleichzusetzen mit dem Ergebnis, das dadurch zustande kommt, dass verschiedene Motorunits eines Muskels stimuliert werden und dann natürlich auch kontrahiert werden. Ganz wenige Ausnahmen, wo Sie nur mit einzelnen Motorunits einen einzelnen Muskel steuern, das sind aber dann schon sehr, sehr kleine Muskeln, die für sehr, sehr kleine mimische Bewegungen zum Beispiel zuständig sind. Wir haben eine Stimulation durch das neuronale Signal. Was dann passiert, ist eine Kontraktion der einzelnen motorischen Einheiten. Wir haben dann als Ausprägung dieser Kontraktion, also wenn wir über eine einzelne Motoreinheit sprechen, ein elektrisches Signal, das die Einzelsignale der Muskelfaser darstellt. Und das nennen wir Single Motor Unit Action Potential. Das ist ein Konzept, das heißt, dieses Single Motor Unit Action Potential können wir nur in Ausnahmefällen messen, weil, wie ich ja gesagt habe, normalerweise eine Überlagerung stattfindet. Aber als Konzept müssen wir natürlich wissen, es gibt dieses Single Motor Unit Action Potential. Das kann ich zum Beispiel mit Nadelelektroden so gut wie es geht aufnehmen. Und üblicherweise sehen die dann bi- oder triphasisch aus, wenn wir gleich noch ein Beispiel dazu sehen, wie das genau aussieht. Ja, und die Form dieser Single Motor Unit Action Potentials ist natürlich von der Art der Elektrode abhängig. Das heißt, Sie müssen sich genau überlegen, welche Elektrode verwende ich. Ist von der Position hinsichtlich der Motor Unit abhängig und natürlich auch von der Projektion des elektrischen Feldes der Single Motor Unit Action Potentials auf die entsprechende Elektrode. So sieht so ein Signal dann mal aus. Also wir haben hier in dem oberen Channel, das sind drei verschiedene Elektroden angebracht auf dem Körper, erstmal ein biphasisches Single Motor Unit Action Potential, dann noch ein biphasisches und dann ein triphasisches, 1, 2, 3. Das ist biphasisch und triphasisch. Und Sie sehen, an verschiedenen anderen Messpunkten des Körpers wird das gleiche Motor Unit Action Potential anders ausgedrückt. Deswegen müssen Sie den Patrick fragen, bevor Sie messen, weil der Ihnen sagen kann, wo Sie genau messen müssen, um ein bestimmtes Motor Unit Action Potential zu messen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur, glaube ich, letzten Folie für die Vorlesung. Wir haben natürlich eine Beeinflussung der Form dieser Single Motor Unit Action Potentials durch verschiedene Krankheiten, also durch Pathologien. Bei Neuropathie kommt es zu einer langsameren Übertragung, zu einer asynchronen Faseraktivierung und zu mehrphasischen Single Motor Unit Action Potentials. Das heißt, die gleiche Motor Unit muss, um die gleiche Bewegung wie bei Gesunden zu erzeugen, in höheren Raten feuern. Das war das vorhin, das Motorneuron feuert schneller, schnellerer Impulszug oder kurz höherfrequentere Impuls zu. Bei Myopathie kommt es zum Absterben von Muskelfasern. Vermutlich, das ist auch noch nicht so ganz klar, sind die Neuronen dazu aber noch intakt. Und was man dann sehen kann im Signal, ist so ein Aufsplittern der einzelnen Motor Unit Action Potentials und eine, also aufgrund der asynchronen Aktivierung und dementsprechend werden dann mehr Motor Units als bei Gesunden aktiviert, um eine bestimmte Bewegung durchzuführen. Hier mal das Ganze noch schnell als Beispiel dargestellt. Wir haben hier den rechten Deltamuskel, Schultermuskel eines männlichen Kindes, wo wir eben keinen auffälligen Befund sehen. Wir sehen einzelne Single Motor Unit Action Potentials. In dem Fall ist die Nadelelektrode quasi sehr genau kontaktiert worden und die Bewegung war so langsam, dass man wirklich einzelne Motor Unit Action Potentials sehen kann. Aber man sieht auch hier zum Beispiel, überlagern die sich. Triphasische Motor Unit Action Potentials, das heißt, hier haben wir wirklich eine physiologische Ausprägung eines EMGs. Im nächsten Beispiel sehen wir dann so einen Patienten mit Neuropathie und wir sehen genau so ein polyphasisches Single Motor Unit Action Potential, das heißt, es splittet sich auf und die Motor Unit zündet mit relativ hoher Rate bei geringer Anstrengung. Und rechts dann das EMG, was Sie gar nicht sehen wollen, nämlich einen Patienten mit Myopathie, das ist wirklich eine schlimme Erkrankung, da sterben einzelne Muskelzellen ab, das heißt, die Patienten sind dann irgendwann auch nicht mehr in der Lage, sich richtig normal zu bewegen. Eben dieses Aufsplittern der Single Motor Unit Action Potentials und sehr frühes Rekrutieren von vielen Motor Units bei geringer Anstrengung. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, normalerweise machen wir am Ende der Vorlesung nochmal eine Zusammenfassung mit den einzelnen Punkten. Das möchte ich Ihnen heute in der Kommunikation nochmal ersparen. Nächstes Mal werden wir die Vorlesung beginnen mit einer kurzen Zusammenfassung der letzten Vorlesung, wo wir uns dann mal anschauen werden, was wir denn letztes Mal gemacht haben.